ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel will sich bei der Rettung des Euro erneut dem Votum des Bundestages stellen. Die Abgeordneten sollen am Mittwoch darüber entscheiden, ob sie der geplanten Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms zustimmen. Die Vorschläge dafür liegen dem Bundestag inzwischen vor. Bisher hält sich die Opposition offen, wie sie abstimmen wird. Ursprünglich sollte sich nur der Haushaltsausschuss mit der Frage befassen. Am Mittwochabend wollen die Staats- und Regierungschefs dann auf einem EU-Gipfel in Brüssel endgültige Entscheidungen fällen.
Endlich werden sie informiert. Die Partei- und Fraktionschefs kamen ins Kanzleramt. Es ging um die Euro-Rettungspläne der EU. Die Kanzlerin ist inzwischen einer Forderung der Opposition gefolgt. Über eine sogenannte Hebelung des Rettungsschirms soll im Parlament abgestimmt werden.
Wir halten es für notwendig und zwingend, dass über eine Hebelung in diesem Umfang der Deutsche Bundestag in öffentlicher Sitzung und in öffentlicher Debatte entscheidet.
Wirtschaftsminister Rösler sieht in einer erneuten Abstimmung über den Rettungsschirm EFSF auch ein Risiko.
Also es gilt nur einstimmig und deswegen hat der Deutsche Bundestag nicht nur für die Bundesregierung bindende Wirkung, sondern natürlich erheblichen Einfluss auf die EFSF. Denn wenn wir nicht zustimmen, also der Deutsche Bundestag nicht zustimmt, kann Deutschland nicht zustimmen und damit, da das Einstimmigkeitsprinzip gilt, können diese Leitlinien nicht in Kraft gesetzt werden.
Und das sind die derzeitigen Eckpunkte für den Eurogipfel am Mittwoch. Ein Schuldenschnitt, also ein Schuldenerlass für Griechenland in Höhe von mindestens 50%. Europäische Banken sollen ihre Eigenkapitalquote deutlich erhöhen. Und der Rettungsschirm soll auf eine Größenordnung von mehr als 1 Billion Euro gehebelt werden. Die SPD kritisiert vor allem das Krisenmanagement der Regierung. Man habe zu viel Zeit verstreichen lassen.
Es muss uns wirklich besorgt machen, dass in der tiefsten Krise der Europäischen Union ein solcher Gipfel, von dem so vieles abhängt, nicht nur einmal, sondern sogar zweimal verschoben wird.
Inzwischen sind die Leitlinien für den Euro-Rettungsschirm aus Brüssel in Deutschland angekommen. Morgen soll der Haushaltsausschuss darüber abstimmen und am Mittwoch das gesamte Parlament nach einer Regierungserklärung der Kanzlerin.
Zu der geplanten Abstimmung im Bundestag jetzt live aus Berlin Reinhard Becker.
Die Bundeskanzlerin hat sich entschieden für den wichtigen EU-Gipfel am Mittwoch, will Angela Merkel ein klares Mandat des Deutschen Bundestages, nicht nur ein Okay des Haushaltsausschusses. Mit dieser Entscheidung geht sie aber auch ein Risiko ein. Wie schon bei der letzten Abstimmung über den Euro-Rettungsschirm muss sie sich an der Kanzlermehrheit messen lassen. Und die Skeptiker in den eigenen Reihen sind nicht weniger geworden. Dazu haben, anders als am 29. September, SPD und Grüne bis zur Stunde offen gelassen, ob sie einem Hochheben des Schirms auf über 1 Billion Euro zustimmen werden. Klar ist, das Ausfallrisiko der deutschen 211 Milliarden Euro im Schirm wird dabei größer. Für die umstrittene Stärkung des Euro-Krisenfonds sind eine Teilabsicherung von Anleihen und Kreditsondertöpfe mit ausländischer Beteiligung im Gespräch. Die Bundesregierung geht darüber hinaus inzwischen offensichtlich auch von einem Schuldenschnitt für Griechenland von mindestens 50% aus. Damit zurück nach Hamburg.
Nach Griechenland gehört Italien zu den größten Schuldnern in der Eurozone. Ministerpräsident Berlusconi berät heute Abend in einer Sondersitzung seines Kabinetts erneut über Wege aus der Krise. Er war gestern auf dem EU-Gipfel massiv gedrängt worden, die Verschuldung weiter zurückzufahren und die Wirtschaftsstrukturen zu reformieren.
Dieses Lächeln von Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy auf die Frage eines französischen Journalisten gestern Abend, was Italien zur Euro-Rettung zugesagt habe, gilt in Italien heute als Auslachen der Regierung. Es ist wenig opportun, Italien lächerlich zu machen. Aber dieses Lächeln hat mehr Bewegung in Italiens Reformagenda gebracht, als alle Appelle der letzten Monate erreicht haben. Denn Berlusconi hat sein Kabinett als Reaktion heute zur Krisensitzung zusammengerufen. Gegen die Kritik von außen gibt er sich selbstbewusst. Italien ist, sieht man Staatsschulden und Privatverschuldung zusammen, das solideste Land in Europa. Abgesehen von Deutschland, vor Schweden, Großbritannien, Frankreich und anderen. Doch heute Mittag musste sich Berlusconi bei einem Treffen mit Italiens Staatspräsident bewegen. Er nannte die seit langem aufgeschobene Rentenreform als erstes Nahziel. Wir sprechen davon, dass in Europa ein gleiches Rentenalter gilt. Und das soll bei 67 Jahren liegen. Und genau das soll jetzt auch für Italien gelten, für Männer wie für Frauen. Ein erster Reformschritt.
Aber gegen diese ersten Reformschritte Berlusconis regt sich bereits Kritik. Nein, nicht die der Opposition, sondern die des eigenen Lagers. Sein Koalitionspartner Lega Nord will nicht mitmachen und kündigt Großdemonstrationen an. Berlusconi zwischen den Forderungen der EU und denen seines eigenen politischen Lagers.
Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Mehrere Menschen konnten sie aus den Trümmern befreien. Bis zum Abend wurden aber auch etwa 270 Tote geborgen. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Das Erdbeben hatte gestern die östliche Provinz Van erschüttert, die mehrheitlich von Kurden bewohnt ist. Besonders stark betroffen sind Erciş und die Provinzhauptstadt Van.
Er wird wohl als Wunder von Van in die türkischen Geschichtsbücher eingehen. Dieser Junge wird am Morgen aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses gerettet. Doch für die meisten der Verschütteten wird es wohl keine Rettung mehr geben. Wir hören was da drin, aber sie können meine Tante da nicht rausholen. Sie versuchen es seit gestern. Meine Nichte liegt dort begraben, wir wissen nicht, wie es ihr geht. Allein in der Stadt Erciş sind bis zu 80 Gebäude eingestürzt. Ministerpräsident Erdogan besuchte im Krankenhaus Verletzte und versprach unbürokratische Hilfe. Man werde niemand in dieser Kälte alleine lassen. In der Krisenregion sind gut 1200 Helfer aus der ganzen Türkei im Einsatz. Regierungen aus ganz Europa boten ihre Hilfe an, sogar aus Griechenland und Israel. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond hat zwei Zeltstädte errichtet, wo man Obdachlosen Unterschlupf gewährt, wo Verletzte erst versorgt werden und Lebensmittel verteilt. Noch immer ist nicht klar, wie viele Todesopfer dieses Beben eigentlich gefordert hat. Wir können keine Vermutungen über die Zahl der Verschütteten anstellen, aber eines ist sicher, es sind keine Tausende mehr, sondern vielleicht nur noch Hunderte. Viele Menschen werden auch die zweite Nacht im Freien verbringen, weil sie Angst vor weiteren Erdstößen haben. Die Erdbebenwarte zählte bis jetzt über 100 Nachbeben.
Zur aktuellen Situation im Erdbebengebiet jetzt live Michael Schramm aus Erciş.
Auch die weiteren Nächte werden nicht nur kalt, sondern sogar noch feucht sein. Denn es sind starke Regenfälle hier für die Region angekündigt, die dann auch noch nach und nach in Schnee übergehen sollen. Und das wird den Wettlauf im Kampf um das Überleben der letzten Verschütteten natürlich nicht einfacher machen. Auch die Nachbeben, sie wollen nicht enden. Wer hier zurzeit lebt, hat immer ein wenig das Gefühl, betrunken zu sein. Und sie sind stark. Heute 5,7 auf der Richterskala. Das zweitstärkste Erdbeben in der Geschichte der Türkischen Republik. Es ist eine Prüfung für die Menschen hier, die vor einem harten Winter stehen. Und damit zurück nach Hamburg.
Bei der ersten freien Wahl in Tunesien ist vermutlich eine islamistische Partei stärkste Kraft geworden. Darauf deuten bisher alle Prognosen hin. Das Endergebnis soll morgen vorliegen. Die Wähler waren aufgerufen, eine verfassungsgebende Versammlung zu bestimmen, die einen Neuanfang des Landes in die Wege leiten soll. Tunesien hatte im Frühjahr als erstes nordafrikanisches Land seinen autoritär regierenden Staatschef gestürzt.
Ennahda, der Name von Tunesiens islamistischer Partei, bedeutet Wiedergeburt. Wofür sie steht, darüber streiten die Tunesier. Ihre Anhänger sehen sie als moderate religiöse Partei. Ihre Gegner fürchten, sie werde etwa die Rechte der Frauen stark einschränken. Ihren Wahlsieg jedenfalls zweifelt wohl niemand mehr an. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass Ennahda im ganzen Land die stärkste Kraft geworden ist, sagt er. Bis Ennahdas Sieg amtlich ist, wird es noch dauern. Die Auszählung der Stimmen braucht mehr Zeit als erwartet. Bemerkenswerte Zwischenfälle während der Wahl sind bisher nicht bekannt geworden. Und das langsame Tempo der Auszählung werten ausländische Beobachter als gutes Zeichen.
Das wird sehr ernst genommen. Alle Beteiligten wollen es überexakt machen. Das verzögert einerseits, aber man hat hier Jahrzehnte auf Demokratie warten müssen. Da machen ein paar Stunden auch nicht mehr so viel aus.
Der Stolz der Tunesier über ihre erste freie Wahl ist groß. Die Schlagzeile des Tages: Das Volk hat abgestimmt, die Demokratie triumphiert. Nun liegt es an den Parteien, sich in ihre künftigen Rollen zu finden.
Die tunesischen Islamisten müssen zeigen, dass sie es ernst meinen mit ihrer Formel vom modernen, weltoffenen Islam. Die unterlegenen liberalen Kräfte müssen mit den Siegern zusammenarbeiten, wenn sie etwas bewegen wollen. Eine tragfähige neue Verfassung für Tunesien werden nur beide Lager gemeinsam zustande bringen.
In Libyen soll nun offiziell untersucht werden, wie der frühere Machthaber Gaddafi ums Leben kam. Der Übergangsrat setzte dafür einen Ausschuss ein. Unter anderem die UN hatten eine Klärung der Frage gefordert, ob Gaddafi am vergangenen Donnerstag gezielt getötet wurde. Menschenrechtler forderten den Übergangsrat heute außerdem auf, ein mögliches Massaker seiner Kämpfer zu untersuchen. In Sirte wurden 53 Leichen gefunden, einige der Toten waren gefesselt. Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch handelte es sich offenbar um Anhänger Gaddafis. Die US-Regierung hat ihren Botschafter in Syrien aus Sicherheitsgründen abgezogen. Wie das Außenministerium mitteilte, seien glaubhafte Drohungen gegen Robert Ford eingegangen. Die syrische Führung habe eine Hetzkampagne gegen den Botschafter betrieben. Ford war in den vergangenen Wochen mehrmals attackiert worden. Der US-Botschafter hatte ein Reiseverbot der syrischen Regierung ignoriert und Oppositionelle besucht.
Bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien ist die Amtsinhaberin Kirchner bereits in der ersten Runde mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden. Mit fast 54% der Stimmen fuhr sie das beste Ergebnis seit dem Ende der Militärdiktatur ein. Profitieren konnte Kirchner von einem hohen Wirtschaftswachstum. Außerdem verzeichnet Argentinien momentan die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 20 Jahren. Kritiker werfen Kirchner unter anderem mangelnde Bekämpfung der Inflation vor.
Das Jüdische Museum Berlin feiert sein 10-jähriges Bestehen. Das Museum gibt Einblicke in 2 Jahrtausende deutsch-jüdische Geschichte und dient als Bildungsstätte. Das Jubiläum ist auch Auftakt einer einwöchigen Veranstaltungsreihe.
Die Zickzack-Architektur des Jüdischen Museums prägt seit über 10 Jahren das Berliner Stadtbild. Die Ausstellungen drinnen prägen das kulturelle Leben der Stadt. Gezeigt wird deutsch-jüdische Geschichte in Bildern und Texten mit Kunst- und Alltagsgegenständen. Es war mein erster Bau überhaupt. Und es ist mehr als ein Gebäude. Es steht für die jüdische Geschichte in Berlin, jüdische Zukunft, das Leben in Berlin. Was könnte interessanter und inspirierender sein als die Geschichte Berlins, die tragische Vergangenheit, aber auch die unglaubliche Zukunft? Heute Abend nun wird gefeiert. Zur Stunde findet ein Festkonzert der Staatskapelle Berlin mit Daniel Barenboim in der Philharmonie statt. Später dann gibt es eine Jubiläumsgala mit Preisverleihung an die Bundeskanzlerin. Auftakt einer ganzen Jubiläumswoche.
Die ersten 10 Jahre sind so verlaufen, wie sich es keiner hätte träumen lassen vor 10 Jahren. Wir haben 7,5 Millionen Besucher in unserem Museum willkommen geheißen, davon mehr als die Hälfte aus dem Ausland.
Und weil das Museum so erfolgreich ist, wird es derzeit erweitert. Architekt auch hier Daniel Liebeskind. Aus einer ehemaligen Blumengroßmarkthalle entsteht die künftige Akademie des Jüdischen Museums.
In Köln ist am Abend der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis verliehen worden. Mit der Auszeichnung ehrte die Jury den Asienkorrespondenten des ZDF, Johannes Hano, für seine Fukushima-Berichterstattung. Er habe trotz der unübersichtlichen Lage präzise und aufklärend informiert, ohne zu verharmlosen oder zu dramatisieren. Der Förderpreis ging an die ARD-Korrespondentin Ariane Reimers. Ihre Japan-Reportagen für Tagesschau und Tagesthemen hätten einen sensiblen Einblick in die seelische Verfassung der Tsunami-Opfer vermittelt. Der Preis wird in Gedenken an den 1995 verstorbenen TV-Journalisten Friedrichs vergeben. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 25. Oktober.
Das Hoch der vergangenen Tage zieht sich etwas nach Osten zurück und so können die Wolken atlantischer Tiefausläufer nachrücken. In der zweiten Wochenhälfte gewinnt das Hoch zwar wieder an Kraft, aber in der feuchten Luft gibt's dann oft zähe Nebelfelder. Heute Nacht ziehen Wolken mit ein paar Tropfen in den Südwesten und Westen sonst vielerorts klar, vor allem in der Nordosthälfte aber auch gebietsweise Hochnebel. Am Tag im Westen und Südwesten bewölkt, hier und da regnet es etwas. Im übrigen Land teils Hochnebel, teils sonnig und meist trocken. Schwacher bis mäßiger, in der Nordosthälfte frischer Wind, zum Teil mit stürmischen Böen im Bergland und an der See auch Sturmböen. Am Alpenrand heute Nacht leichter Frost, im Ruhrgebiet bis plus 9 Grad. In der Eifel morgen 8, in Alpennähe bei Föhn bis 18 Grad. Am Mittwoch gibt's viele Wolken, die in einigen Regionen etwas Regen bringen. Die besten Chancen auf Sonnenschein bestehen dann im Westen und Südwesten. Donnerstag und Freitag gebietsweise den ganzen Tag neblig trüb, während sich andernorts die Sonne zeigt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr. Darin nach dem Erdbeben in der Türkei, der gefährliche Pfusch am Bau und Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Karin Mioska.